Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Aus 700 Kisten besteht der persönliche Nachlass von Leni Riefenstahl, Regisseurin und einer der umstrittensten Frauen des 20. Jahrhunderts. Riefenstahl hat in Filmen wie Triumph des Willens oder Olympia den perfekten Körperkult inszeniert. Ihre Nähe zum NS-Regime hat sie dabei stets geleugnet. Die Fernsehjournalistin Sandra Maischberger und der Regisseur Andres Feil hatten als erste Zugang zum Nachlass von Leni Riefenstahl. Und der Film, der daraus entstanden ist, Riefenstahl, der hatte hier in Venedig Premiere. Ich habe Andres Feil in einem Hotel auf dem Lido zum Interview getroffen.
Was bedeutet es Ihnen, den Film in ausgerechnet Venedig zu zeigen, wo Leni Riefenstahl ja 1938 ihren Film Olympia gezeigt hat und dafür unter anderem die Goldmedaille Coppa Mussolini für den besten ausländischen Film erhalten hat?
Ja, sie hat ja auch das blaue Licht und vor allem eben Triumph des Willens hier gezeigt, also eine tiefe Pfahlwurzel in nicht nur zum Festival, sondern eben auch vor allem mit Triumph des Willens, eben mit einem Film, der ein Regime feiert, was nachweislich Teil einer Destruktionsmaschine war und für das sie sehr bewusst auch Propaganda gemacht hat. Von daher ein sehr ambivalenter Ort für mich. Man sieht ja an den historischen Gebäuden, es hat sich nicht so viel verändert.
Es ist ja auch noch nicht so viel aufgearbeitet worden hier beim Filmfestival, oder?
Ja, nicht nur beim Filmfestival, sondern im ganzen Land. Das ist ja stellvertretend, dass jetzt gerade eine Regierungschefin ist, deren Nachfolgepartei eben ganz tiefe Pfahlwurzeln in diesen faschistischen Untergrund, wenn man so will, bis heute hat und genau das negiert und sich nach außen ja auch eher eine Fassade der Weltoffenheit mit Unterstützung der Ukraine, mit Unterstützung der NATO und EU zugewandt. Wenn man aber dann genauer hinschaut, dann ist es natürlich auch eine Partei, wo der Kulturminister zum Beispiel in der Erziehung eben ausdrücklich den Moment der Demütigung und der Erniedrigung als notwendig und herausragend und wünschenswert preist. Und das heißt, immer wieder sind diese faschistischen Wurzeln eben auch kenntlich in der aktuellen Politik. Und gerade dann in diesem Land eben diesen Film zu zeigen, ist es natürlich auch eine Antwort darauf, Riefenstahl als Prototyp einer Vorreiterin für Propaganda, für Fake News, für das Aufrechterhalten von Legenden über ein ganzes Leben.
Sandra Maischberger hat sie ja für den Film gewonnen. Sie haben als erstes Zugang zum Nachlass gehabt von Leni Riefenstahl. Dieser Nachlass, das vermittelt sich im Film, scheint sehr gut organisiert gewesen zu sein. Und Sie arbeiten ja auch mit dem Nachlass. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, wie hat sich dieser Nachlass für Sie dargeboten, als Sie den studiert haben? Und wie hat sich dann auch eine Geschichte herauskristallisiert?
Also erstmal hat mich natürlich interessiert, was ist da, und dann hat mich interessiert, was ist nicht da. Also die Leerstellen und Lücken. Bei dem, was da ist, bin ich auf einzelne Dokumente, Fundstücke gestoßen, die mich neugierig gemacht haben. Das waren zum einen private Aufzeichnungen, Erfahrungen von Gewalt, also einem sehr autoritären und auch sie möglicherweise misshandelnden Vater. Eine Spur der Gewalt, die sich auch durch ihre Beziehungen durchzieht. Und für uns war die erste Herausforderung, erstmal zu klären, ist das jetzt auch eine Opfergeschichte? Also sie hat ja lebenslang sich immer auch als Opfer gesehen. Oder wie glaubhaft ist es, weil genau diese Gewaltdarstellung in den fertigen Memoiren, in den gedruckten Memoiren, da nicht mehr auftauchen? Ist es ein Zeichen, dass das möglicherweise so nicht stimmt, oder es ist umgekehrt ein Zeichen, dass diese Erfahrungen so massive Auswirkungen gehabt haben, dass sie sie später eben relativieren und auslöschen will. Dann wiederum die Frage, wie hängt das zusammen mit einer Ästhetik, wo sie ja auch eben sich immer mit dem starken, siegreichen identifiziert. Inwieweit ist es auch tatsächlich eine eigene Erfahrung? Beschreibt es, dass der Vater sie als Fünfjährige ohne Schwimmhilfen ins Wasser geworfen hat, sie kurz vor dem Ertrinken stand. Und dann aber schreibt sie, dann wurde ich eine gute Schwimmerin. Das heißt, die Bejahung, sagen, einer Todesnähe, wo der Mensch dann stärker ist und den Tod besiegt, da haben wir ja genau eben die Feier des Starken, des Überlegenen und letztendlich am Ende Siegreichen. Und das ist ja eine Kurzbeschreibung genau der Ästhetik, die immer auch bedeutet die Verachtung des Schwachen, des Hilflosen, des Kranken. Und das ist die Nachtseite dieser Ästhetik. Und ich glaube, diesen Zusammenhang hat sie bei sich selbst nie gesehen und konnte es auch nie in den Filmen, wo es so offensichtlich ist, dass genau das ausgeblendet wird und dass es Teil einer faschistischen Ideologie ist. Diesen Zusammenhang hat sie ja lebenslänglich bestritten. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, wie weit können wir gehen im Sinne einer Balance, im Sinne einer ambivalenten Annäherung, ihre schuldhafte Verstrickung in keinem Moment zu relativieren, aber auf der anderen Seite auch die Prägungen deutlich zu machen. Riefenstahl als Prototyp einer faschistischen Karrieristin, die in vielen ja sehr heutig ist. Und um die heutigen Entwicklungen zu verstehen, Riefenstahl zu benutzen, den Nachlass zu benutzen, diese Entwicklungen, die Prägungen, die einen Menschen zu dem machen, was sie dann eben geworden ist, nämlich eine faschistische Propagandistin, diese Prägungen dann auch im Film kenntlich zu machen.
Ja, das ist ja interessant. Also Sie versuchen ja so ein bisschen zu ergründen, wo stand sie wirklich? Also was hat sie ausgemacht, auch in ihrem filmischen Werk? Und wie viel davon hat sie aus Überzeugung gemacht? Wie viel hat sie dann im Nachhinein geleugnet, ganz bewusst? Vielleicht aber auch wirklich verdrängt. Aber es gibt ja ihr Werk, 1993 hat sie über Triumph des Willens gesagt, Friede, Friede, das ist im Film immer der Fall. Andere politische Motive oder Ziele sind nicht erwähnt. Es ist nicht von Antisemitismus die Rede, es ist nicht von der Rassenlehre die Rede, nur von Arbeit und Frieden. Das hat Leni Riefenstahl 1993 gesagt. Nun kann man das ja ganz deutlich widerlegen im Film. Hat sie die Dreistigkeit von Leni Riefenstahl dann doch auch überrascht, gewundert?
Ja, ist es eine Unterforderung, weil es so plump ist? Es ist so offensichtlich, dass sie lügt. Die Überforderung dabei ist gleichzeitig, warum tut sie das, wenn es so offensichtlich ist? Ist es ein Mangel an Intelligenz oder ist es einfach die Dreistigkeit, eine Lüge so lange zu wiederholen, bis Menschen um sie herum diese Lügen auch glauben? Also sagen, ein Prototyp von Fake News in die Welt zu bringen, die Lüge immer wieder zu wiederholen und am Ende ist sie Teil einer eigenen Wahrheit und wird auch Teil einer viel größeren, einer, wenn man so will, universelleren Wahrheit. Und das finde ich das Erschreckende. Das war für mich so der Moment, wo ich dachte, ja, da ist diese Leni Riefenstahl ja unglaublich aktuell.
Der Film macht wirklich sehr deutlich, wie stark sie sich inszeniert hat und mit welcher Vehemenz. Und besonders eindrücklich fand ich die Szenen vom Dreh zu Ray Müllers Dokumentarfilm Die Macht der Bilder, die von Riefenstahl dann nicht freigegeben wurden teilweise. In den Ausschnitten, die Sie jetzt zeigen, störte sich an den Fragen zur NS-Zeit. Und da sieht man, wie böse und ausfallend sie geworden ist. Also ich finde das ganz unheimlich. Wie sehr hat sich für Sie dann auch nochmal das Bild von ihr differenziert?
Also erstmal ist sie eine Verführerin, die kann unglaublich charmant sein. Sie hat Menschen, die sie sehr kritisch gesehen haben, mit diesem Charme eingefangen. Und wenn aber Menschen an ihren Legenden zweifeln, kann sie eben aggressiv und ausfallend und bösartig werden. Das heißt, das Wichtigste für sie ist, die Kontrolle zu behalten oder zumindest eine Kontrolle wiederherzustellen. Und die Frage ist, was ist daran jetzt grundlegend neu? Ich glaube, was sich für mich herausgestellt hat in der längeren Beschäftigung, dann hat sich ihr Bild schon nochmal verwandelt, weil ich dachte, ja, in diesem Nachkriegsdeutschland ist sie ja erstmal als eine opportunistische Karrieristin aufgetreten, die sagte, ja, ich war immer Künstlerin und habe für meine Kunst gelebt. Ich hätte die Filme eben auch für Stalin gemacht, für Roosevelt. Also derjenige, der mir die Mittel gibt, für den fülle ich den Auftrag aus. Und das bedeutet ja, sie ist unpolitisch, egal für welches Regime, sie macht das. Und die eigentliche Entdeckung für mich war dann zu sehen, wie das Kontinuum, und zwar ästhetisch, aber auch ideologisch, sich nach dem Krieg fortsetzt. Also dass man sich die Nuba-Bilder anschaut, dann ist es ja weiter die Feier des Schönen, des Jungen, des Attraktiven. Und es kommen eben keine Kranken vor, es kommen keine alten Menschen vor, es kommen keine Hinfälligkeit vor, sondern eben immer nur die Kraft und die Überlegenheit und das Siegreiche. Also das ist eine Kontinuität, aber auch eine Kontinuität im unmittelbar Ideologischen. Es gibt ja Passagen von den Telefonaten, wo sie den Holocaust relativiert. Ach, wusste ja gar nicht, da gibt es noch keine Beweise. wo sie auch letztendlich schon Übergriffe wie die Reichskristallnacht einfach leugnet. Es werden ja Bilder von einem Brandanschlag in Rostock-Lichtenhagen gezeigt und dann die Frage, an was erinnert sie das? Und da sagt sie, an gar nichts, das gab es im Dritten Reich nicht. Diese Dreistigkeit des Leugnens, das hat mir gezeigt, es gibt eine unglaubliche Kontinuität. Sie ist nie fähig gewesen, einen Schritt zur Seite zu treten. Einfach mal sich von einer anderen Perspektive zu betrachten, was es bedeutet, empathisch zu sein, auch mit sich selbst, mit der eigenen Schwäche, mit der eigenen Verführbarkeit umzugehen. Und das ist eigentlich das Erschreckende gewesen und gleichzeitig das, was mir nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig die Beschäftigung ist. Es ist ja ein Zeichen der Zeit, den Verlust von Empathie. Also wir argumentieren immer mit einer Eindeutigkeit, mit einer fast apodiktischen Entschlossenheit, was richtig ist und was falsch ist, was gesagt werden darf, was nicht mehr gesagt werden darf. Das heißt, der Verlust an Ambivalenz oder Ambiguität und der Verlust an Empathie, warum jemand vielleicht zu einer Haltung kommt, das ist für mich symptomatisch für unsere Zeit gerade und da ist sie natürlich auch ein Prototyp.
Der Dokumentarfilm Riefenstahl, der hat hier in Venedig Premiere gehabt, kommt dann auch im Herbst ins Kino. Ich habe darüber mit Andres Fall gesprochen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Fragen.